Der Herr ist auferstanden. Es geht noch besser. Wir üben das nachher nochmal. So, ich bleibe ein bisschen hier hinten, dass ihr ein bisschen besser seht. Ich möchte uns heute was über die Kraft der Auferstehung erzählen. Und zwar ausgehend von dieser Bibelstelle, die ihr vielleicht kennt, hoffe ich jedenfalls, dass ihr die kennt, wo es heißt, ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Hier ist also nicht bloß von der Auferstehung die Rede. Wir haben ganz viel über die Auferstehung jetzt gesungen, gebetet, gehört. Ihr habt hoffentlich heute Morgen oder was weiß ich, werdet die nächsten Tage euch noch damit beschäftigen. Und natürlich, es geht immer darum, dass Jesus auferstanden ist und dass der Sieg erreicht ist und dass für uns alles gut ist. Aber in diesem Vers, da ist noch was drin, was mir einfach für dieses Ostern einfach wichtig geworden ist. Nämlich, dass diese Kraft, mit der Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, dass diese Kraft in uns den Glaubenden wirkt. Wenn wir uns fragen, welche Kraft in uns so am Wirken ist oder wie viel Kraft wir haben oder welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, dann denken wir oft so an das, was wir können. Wir denken an das, was uns möglich ist. Und ich glaube, wir sollten viel mehr daran denken, was Gott möglich ist. Und das ist was wir so oft vergessen. Wir reduzieren Gott auf unsere Möglichkeiten. Wir reduzieren Gott auf das, was wir für machbar halten. Ich bin heute Morgen beim Frühstück bei den Baptisten neben einem Bruder von den Baptisten gesessen und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und die haben ja jetzt so ihren Raum ein bisschen umgebaut. Und alles war schön und so. Und dann haben wir uns eben ein bisschen über die Lautsprecheranlage und so unterhalten. Und dann habe ich so gesagt, wir werden dann Ende des Jahres auch umziehen, einen Stock tiefer. Und dann wird alles ein bisschen größer und so. Und ich weiß auch, was mich da geritten hat. Aber dann habe ich gesagt, und dann denkt man natürlich darüber nach, was danach kommt. Dass wir eben weiter wachsen und dass das dann unten zu klein wird. Und dass wir uns dann überlegen müssen, wo wird es dann hingehen. Und ich habe schon gemerkt, das war ein Gedanke, der war ihm irgendwie ganz fremd und fand es seltsam, dass wir, wo wir uns jetzt eigentlich freuen könnten, dass wir erstmal uns vergrößern und so, dass ich da schon sage, und dann müssen wir ja gucken, wie das dann weitergeht in ein paar Jahren, wenn wir dann gewachsen sind. Ja, versteht ihr, wir können mit unserer Kraft rechnen und sagen, wer weiß, wir haben jetzt... Also ich habe es ja kürzlich gesagt, die Statistik, die ich für mich so ein bisschen führe, so seit 2000, sage ich jetzt mal, wo wir so unseren Tiefpunkt hatten, bis heute haben wir uns ungefähr verdoppelt in 17 Jahren sowas. Jetzt hätten wir ja nochmal 15 Jahre, bis das da unten voll wird. Aber wir können ja auch mit der Kraft rechnen, oder? Wir können mit der Kraft Gottes rechnen. Wir müssen ja nicht mit unseren Möglichkeiten rechnen. Und wir wollen jetzt auch nicht den Boden unter den Füßen verlieren, aber was mir für heute Morgen einfach wichtig ist, ist, dass wir darüber nachdenken, welche Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ihr darüber nachdenkt, ob das eine große oder eine kleinere Kraft ist, dann zu welchem Schluss würdet ihr kommen? So, riesengroß. Also das ist eine ordentlich große Kraft, Jesus von den Toten aufzuerwecken. Und die Kraft, die lebt in uns, die ist in uns, den Glaubenden, wirksam. Und ich möchte diese Kraft, also letztendlich, ich habe einfach auch Bibelstellen rausgesucht, wo es um die Kraft ging. Und ich möchte es in drei Teilen eigentlich uns zeigen. Die Kraft der Auferstehung für Jesus, für uns selbst und für die Welt. Ich denke, für Jesus ist relativ klar, das haben wir auch schon betrachtet heute Morgen, haben uns schon angeschaut, dass Jesus eben tot war, dass er auferweckt wurde, dass er lebt und dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, so auferstanden, auferweckt und aufgefahren ist. Und das wollen wir als erstes betrachten. Und dann wollen wir uns anschauen, was es für uns bedeutet. Das ist das, was ich gerade noch so angesprochen habe. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, was es für die Welt heißt, also für die Menschen um uns herum. Zunächst mal für Jesus. Für Jesus war die Auferweckung, jetzt kann man nicht sagen, ja klar, für ihn war es wichtig, dass er eben weiterleben konnte. Aber es war für ihn noch in einem ganz anderen Punkt wichtig, nämlich als Bestätigung. Ich lese es mal ganz kurz vor. Matthäus 12, Vers 38, es sagt Jesus selber, antworteten ihm eine der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus sagt, diese Auferstehung, oder im Prinzip spricht er hier eigentlich eher von seinem Tod, wird ein Zeichen sein. Aber eben, er wird nicht ewig da sein, sondern er wird auferweckt werden. In Johannes 2, Vers 18, da auch in der Auseinandersetzung mit den Juden, sagte Juden, antworten und sprachen, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du es tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist dieser Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn wieder aufbauen. Ganz interessant, wir waren, meine Frau und ich waren am Freitag in Ulm auf dem Lebendigen Kreuzweg, ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Da ist so eine Gruppe vor allem von italienischen, katholischen Gläubigen unterwegs und führen jedes Jahr so ein Kreuzigungsschauspiel, ich hätte fast Spektakel gesagt, ein Kreuzigungsschauspiel einfach auf, wo das beginnt in Neu-Ulm, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht, wo sie das Abendmahl haben und dann geht es so weiter, dann wird er verhaftet, dann auf dem Weinhof war Pilatus dann und dann auf dem Münsterplatz schließlich die Kreuzigung. Und ich habe so ein paar Fotos gemacht und wer will, kann die auf Facebook auch anschauen. Und dann habe ich zu jedem Foto so ein bisschen halt was drunter geschrieben. Und dann wollte ich schon fast bei einem dieser Bilder schreiben, Jesus stirbt oder irgendwie sowas. Dann habe ich mir gedacht, nee, in der Bibel wird es eigentlich anders beschrieben. Jesus ist nicht einfach gestorben, sondern er hat seinen Geist aufgegeben. Wir kennen das heute und denken uns nichts mehr dabei. Also ich habe vorher von Martin gehört, er hatte wohl ein bisschen Probleme mit dem Auto. Da sagen wir dann auch, das Auto gibt seinen Geist auf und wir wollen damit sagen, es funktioniert nimmer. Aber das, was eigentlich ausgesagt wird durch dieses Wort, ist was vollkommen anderes. Das heißt nicht, Jesus hat nicht mehr funktioniert, sondern das heißt, Jesus hat seinen Geist aufgegeben. Jesus ist nicht einfach gestorben, weil es nicht mehr anders ging, sondern Jesus hat seinen Geist aufgegeben und hat gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also kann man jetzt nicht sagen, ja, ich befehle meinen Geist irgendwie dir an oder so. Aber so wie ich das verstehe in der Bibel, war es wirklich so, dass Jesus diesen Zeitpunkt selber gewählt hat, dass er seinen Geist aufgegeben hat. Und er sagt, er gibt sein Leben und er nimmt es auch wieder. Also Jesus wurde nicht bloß auferweckt, irgendwie passiv. Jesus war auch Mensch, das ist richtig, aber er war auch Gott. Und deswegen, Jesus wird hat seinen Körper selber auch wieder aufgerichtet nach 3 Tagen. Und das war ein Zeichen, wo er gesagt hat, diese Auferstehung wird ein Zeichen sein. Und ich denke, wir dürfen hier auch sagen, seiner Göttlichkeit. Und schließlich noch ein Vers aus Apostelgeschichte 31, weil er einen Tag gesetzt hat, also Gott hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten und in Gerechtigkeit richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. So, die Auferweckung ist ganz, ganz zentral wichtig, weil Jesus hat viele Dinge behauptet. Jesus hat gesagt, er ist der Sohn Gottes. Jesus hat gesagt, dass er und der Vater eins sind und was weiß ich nicht alles. Und er hat gesagt, dass er sein Leben hingibt als Lösegeld. Und wenn Jesus nun im Grab geblieben wäre, wenn er nur gestorben wäre, da hätten wir ja sagen können, naja gut, der hat große Töne gespuckt. Aber Jesus hat es vorher angekündigt und hat gesagt, es wird ein Zeichen geben. Ich werde nicht ewig tot sein, sondern nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und Gott hat diesen Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat. Und so drückt Gott quasi das Siegel auf diese ganze Erlösungstat und bestätigt es und sagt, jawohl, das ist alles so geschehen in meinem Namen, mit meiner Zustimmung, in meinem Willen, in meinem Plan. Und genauso, wie ich das geplant habe, ist es gekommen. Der Tod Jesu war nicht die Hinrichtung eines Revolutionärs. Der Tod Jesu war nicht irgendwas, was schiefgegangen ist, sondern der Tod Jesu war der erfüllte Erlösungsplan. Und genau das ist durch die Auferstehung bestätigt worden. Und Paulus sagt mal, wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre, dann wären wir die Elendesten unter allen Menschen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir daran festhalten, dass Jesus auferweckt wurde. Meine Kinder hatten einen Religionslehrer, der ihnen gesagt hat, naja, also Jesus ist natürlich, da ging es auch um, warum er ihn nicht gleich erkannt hat. Und er sagte, ja, Jesus ist ja gar nicht körperlich auferstanden. Das war ja so sinnbildlich und sein Geist ist irgendwie lebendig. Und das ist genau das, was Paulus schreibt. Wenn wir diese Wahrheit aufgeben, wenn wir nicht mehr glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann sind wir ganz, ganz unten an der Futterkette. Dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann ist alle unsere Hoffnung eigentlich vergeblich. Und deswegen halten wir an dieser Auferstehung fest, nicht bloß, weil es sein muss, sondern wie Augustin das auch schon gesagt hat, weil es eben auch Beweise gibt, die wir uns gleich anschauen werden. Beweise für die Glaubwürdigkeit. Es sind natürlich keine Beweise in dem Sinn, streng genommen. Obwohl es gibt ein gutes Buch, das heißt, glaube ich, auf Deutsch die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell, glaube ich. Falls ihr das mal irgendwo findet, finde ich ganz interessant zu lesen. Er zieht es so ein bisschen als Gerichtsverhandlung auf und führt dann eben diese Beweise an. Und ein paar dieser Beweise möchte ich euch einfach heute Morgen nochmal nahebringen. Haben wir alles schon ganz viel gehört, aber ich finde es einfach wichtig, weil das so ein zentrales, so eine zentrale Wahrheit ist. Der erste Beweis finde ich, dass niemand die Lüge entkräftet hat. Das ist die berühmte Geschichte, ich weiß nicht, ob Augustin das heute so gedacht hat, aber als wir das letzte Mal in Jerusalem waren mit unseren Kindern, da war das Highlight, glaube ich, unseres Israel-Besuches eigentlich was Ungeplantes. Wir haben, als wir auf der Mauer unterwegs waren, haben wir so von Weitem was gesehen. Und weil Ute und ich ja schon zweimal oder dreimal in Israel vorher waren, hatte ich das auch schon gesehen. Man kennt es auch von Bildern. Und dachte ich mir, das sieht doch irgendwie aus wie Golgatha. So diese beiden Augen und so. Wer schon mal da war, der kennt das vielleicht. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt brechen wir unseren Mauerrundgang ab und gehen mal dahin. Und sind dann ins Gartengrab gegangen. Und ich weiß nicht, wer von euch war schon mal im Gartengrab? Da sind nicht so furchtbar viele, aber einer der beeindruckendsten Orte, finde ich, in ganz Jerusalem. Drumherum ein arabischer Suk, wo also Markt und Trubel und was weiß ich was, und dann gehst du in den Garten rein. Und ich weiß, es ist vielleicht anders, wenn ganz, ganz viele christliche Pilger dort sind, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so ruhig. Aber bei uns, das war eine Oase der Ruhe. Und da gehst du in dieses Grab und daneben ist dieses Schild. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und ob das nun wirklich dieses Grab war oder nicht, da mag man sich ja streiten. Es gibt ja die Grabeskirche. Aber wir haben halt gesagt, so, es ist so offensichtlich. Ich meine, jetzt nach 2000 Jahren, das Grab ist vielleicht auch zerstört worden, wissen wir nicht genau. Aber damals, es wäre ja ein leichtes gewesen für die Juden, nachdem Jesus nun oder die Jünger gesagt haben, Jesus ist auferstanden, dann hätten sie einfach das Grab aufmachen müssen und seinen Leichnam zeigen. Aber das konnten sie nicht, weil Jesus nicht mehr da war. Ja, dann haben sie die Lüge in die Welt gesetzt, dass Jesus geklaut worden ist von den Jüngern. Kommen wir gleich noch drauf. Wäre ein bisschen schwierig gewesen. Also, wo war der Leichnam? Einer hat mal gesagt, das Schweigen der Juden spricht so laut wie die Stimme der Christen. Also wenn die das hätten beweisen wollen, dass es nicht wahr ist, hätten sie es sicher gemacht. Dann führen die Evangelien ausgerechnet Frauen als Zeugen an. Diejenigen, die schon länger in der Gemeinde sind, die wissen, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Heute würden wir sagen, ja und? Damals waren Frauen vor Gericht gar nicht als Zeugen zugelassen, weil die Aussage einer Frau gar keine gerichtsverwertbare Kraft hatte. Und jetzt ausgerechnet Frauen als erste Zeugen zu nehmen, wäre, wenn man es denn erfunden hätte, schon ein bisschen blöd gewesen. Also dann hätte man wenigstens den Petrus oder den Johannes oder sonst jemand als erste Zeugen genommen. Aber ausgerechnet Frauen, also wenn man es denn erfunden hätte, hätten wir es bestimmt anders erfunden. Dann war da so ein Zwei-Tonnen-Stein. Also das ist jetzt ein anderes Grab, weiß gar nicht, woher das Bild ist, aber damit man sich das vorstellen kann. Da geht es unten rein in die Grabhöhle, wobei das Grab in den Boden reingemacht worden ist. Das Grab Jesu war in einer Felswand, Und hier seht ihr diesen Mühlstein fast, der hier läuft quasi und der unten in der Rinne, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, quasi läuft und der, also die Rinne war so abschüssig und dann ist der Stein eben da runtergerollt. Und als die Frauen am ersten Tag der Woche zum Grab kommen, da ist ihr erstes Problem, wer wird den Stein von der Tür wegwälzen? Der Stein, wie gesagt, ungefähr 2 Tonnen, vermutet man so von der Größe her, den bewegst du mal nicht so einfach. Abgesehen davon kannst du dir vorstellen, wenn der hier drin ist, wo setzt du da an? Also kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt die Aufgabe hätten, da wird man vielleicht unten noch versuchen, mit dem Hebel irgendwie drunter zu kommen oder so, weil außen zu schieben ist irgendwie auch schwierig. Und dann macht das Ganze auch noch Lärm, während die Wachen nebendran schlafen. Wir merken schon irgendwie, es macht nicht wirklich Sinn. Die Grabwache. Ich weiß nicht, an was ihr bei der Grabwache denkt. Manche von uns, die kennen Römer eigentlich nur von Asterix. Und da kriegen die immer eine auf die Nuss und können nichts und verlieren immer. Aber die Römer waren gefürchtete Soldaten. Und es war eine Grabwache. Die hatten einen Panzer an, die hatten Waffen dabei. Die waren ausgebildete Kämpfer. Und vermutlich waren es 16 Leute, die dieses Grab bewacht haben in verschiedenen Schichten. Die mit ihrem Leben hafteten. Also die haben auch mal nicht so geschlafen. Also man könnte jetzt ja mal, wer bei der Bundeswehr fragen war oder vielleicht noch das fragen, was so passiert mit einem Soldaten, der auf Wache schläft. Also ist keine wirklich gute Idee. Und die haben garantiert auch nicht geschlafen. Und selbst wenn sie geschlafen hätten, also spätestens wenn sie der Stein von den Jüngern bewegt hätte, dann wären die aufgewacht. Abgesehen davon, dass der auch noch versiegelt war und alles. Und dann die Tücher. Was war mit den Tüchern? Also wenn ihr einen Leichnam klauen würdet, also nochmal, ich muss vielleicht ein bisschen was dazu erklären. Jesus war nicht in einem Sarg bestattet, sondern der ist in dieser Grabhöhle da drin gewesen, eingewickelt in Tüchern. So, wenn ihr nun diesen Leichnam klauen würdet, was würdet ihr mit den Tüchern machen? Ja, ich würde gar nichts machen. Ich würde den Leichnam schnappen und so schnell wie möglich die Szene verlassen, damit ich nicht erwischt werde. Aber ich würde nicht Jesus auswickeln und die Tücher da hinlegen und das Schweißtuch dann nochmal extra zusammenfalten und daneben legen. Aber die Tücher lagen im Grab. Als Johannes und Petrus in das Grab hineinkommen, liegen die Tücher dort. Wer, jetzt komme ich schon wieder auf diesen Film, aber wer diesen Film gesehen hat, die Passion Christi, da finde ich die Auferstehung so schön dargestellt, die Kamera schwenkt so durch den Raum. Und dann kommen diese Tücher, die du siehst, die da in Form dieses Leichnams liegen und plötzlich macht es und die Luft geht raus. Weil Jesus aus den Tüchern, also der ist ja nicht mit den Tüchern irgendwie, wäre ein bisschen schwierig gewesen. Bei Lazarus ging das irgendwie. Bei Jesus, der weiß ich auch nicht, der war da irgendwie auch allein. Jedenfalls, die Tücher lagen extra. Auch das macht keinen Sinn, wenn er geklaut worden wäre. So, das sind bloß ein paar dieser Argumente, die uns einfach helfen sollen, zu wissen, dass Jesus eben nicht geklaut wurde, dass der Leichnam nicht irgendwie weggeschafft wurde, dass Jesus nicht scheintot war, sondern dass Jesus wirklich auferstanden ist. Eine der wichtigsten Grundlagen unseres Glaubens und eine der am besten dokumentierten geschichtlichen Fakten aus dieser Zeit. Und 1. Korinther 15 spricht noch davon, dass es hunderte lebender Zeugen gibt, die alle bezeugen konnten, dass Jesus ihnen erschienen ist. Auch das ein wichtiger Hinweis. So, kommen wir zum zweiten Punkt, die Kraft der Auferstehung für uns. Ganz wichtig für uns, wenn wir sagen, diese Kraft ist in uns wirksam. Was tut diese Kraft für uns? So, Epheser 1, Vers 18 bis Vers 20 schreibt Paulus, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Also auch hier wird nochmal derselbe Gedanke eigentlich ausgedrückt, es ist Kraft für uns. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam und wird all das in uns bewirken, was wir brauchen. Lass uns das ein bisschen anschauen. 1. Korinther 15, Vers 12 heißt es, das ist ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos, aber auch euer Glaube. Also diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist für uns wichtig, ganz zentral wichtig, für unseren Glauben, weil sie die Grundlage unseres Glaubens ist. Wenn Jesus nicht auferweckt worden ist, dann hat Gott dieses Opfer nicht angenommen. Und wenn dieses Opfer nicht angenommen ist, dann sind unsere Sünden nicht vergeben. Und wenn unsere Sünden nicht vergeben sind, dann haben wir ein echtes Problem mit Gott. So, das heißt, diese Auferstehung ist für uns, diese Kraft der Auferstehung ist für uns ganz, ganz zentral wichtig. Und sie ist Grundlage unserer Vergebung. Genau, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Lesen wir nochmal, so schreibt es Paulus. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Diese Kraft, diese Auferstehung ist auch das Pfand unserer Auferstehung. 1. Korinther 15, Vers 20. Es lohnt sich, dieses ganze Kapitel mal im Zusammenhang durchzulesen. Da schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Da steht jetzt nichts vom Pfand. Aber ich hoffe, ihr versteht, was das heißt, der Erstling der Entschlafenen. Ein Erstling ist der erste von anderen, die folgen. Es gab früher bei den Israeliten gab es ein Fest der Erstlingsfrucht, wir würden heute sagen Erntedankfest, wo die erste Frucht, die gewachsen ist irgendwo auf den Bäumen oder eben vor allem auch das Korn auf den Feldern, wo diese Frucht quasi Gott geopfert wurde und wo man ihm die Erstlinge gegeben hat. In dem Wissen, dass da noch ganz viel danach kommt. So, und Jesus ist der Erstling der Entschlafenen. Die Entschlafenen sind die Toten, die gestorben sind, in der Hoffnung, wieder auferweckt zu werden. Jesus ist der Erstling, der auferweckt wurde. Das heißt, er ist der Erste und es kommen noch ganz viele nach. Jesus hat angefangen und wir sind die, die nachkommen. So, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, ist für uns das Pfand, das Wissen, dass wir auferweckt werden am jüngsten Tag. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir darauf keine Hoffnung. Aber weil Jesus auferstanden ist, deswegen dürfen wir glauben und hoffen und wissen, dass wir am Ende der Zeiten ebenfalls ewiges Leben bekommen. Nochmal Kraft. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden. Auch, er sagt den Juden und auch für den Griechen, natürlich für uns alle. Ich habe schon mal erklärt, dass in der Bibel die Menschheit eingeteilt wird in zwei Gruppen, die Juden und die Griechen oder Heiden. Und wir, es sei denn, du hast jüdische Vorfahren, weiß ich nicht, aber typischerweise werden wir vermutlich alle zu den Nichtjuden, also zu den Griechen oder zu den Heiden gehören. Das Evangelium von Christus, die gute Botschaft von Christus, nämlich dass Christus gekommen ist auf diese Welt, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde und wieder auferweckt wurde. Diese gute Nachricht, dass er für unsere Schuld bezahlt hat und dass Gott dieses Opfer angenommen hat, diese gute Nachricht ist Gottes Kraft zur Errettung. Diese Kraft ist in uns wirksam. Für jeden, der glaubt, für jeden, der das für sich annimmt. Wir haben hier schon mehrfach über das Passa gesprochen. Wir haben kürzlich in unserem Hauskreis so ein Passa gefeiert. Und beim Passa, da denken wir immer dran, dass die Israeliten damals diese Lämmer geschlachtet haben. Weil Gott gesagt hat, in dieser Nacht, da wird der Engel durch Ägypten gehen und in jedem Haus den Erstgeborenen töten. Außer in den Häusern, in denen das Blut an den Türpfosten ist. Und dann hatten die Israeliten diese Aufgabe, in dieser Nacht, als das Passa gefeiert wurde, diese Lämmer zu schlachten, das Blut aufzufangen und das Blut an die Türpfosten zu streichen. Und jedes Mal, wenn wir darüber reden, das sage ich immer wieder, es ist nicht ausreichend, dass das Lamm geschlachtet wird. Stellt euch vor, eine jüdische Familie hätte alles richtig gemacht. Die hätten das Lamm geschlachtet, hätten das genauso zubereitet, wie sie sollen, hätten das gegessen mit ungesäuertem Brot und mit den bitteren Kräutern und alles und die Sandalen an die Füße und alles richtig gemacht, aber hätten eins nicht gemacht, sie hätten das Blut nicht an die Türpfosten gestrichen. In der Nacht wäre der Engel gekommen, hätte das Blut nicht gesehen und wäre in das Haus gegangen und hätte sein grausames Werk verrichtet. Es reicht nicht, dass Christus gestorben ist, sondern wir müssen es glauben. Wir müssen es für uns annehmen. Wir müssen dieses Blut an unsere Türpfosten streichen gleichsam. Und dann sind wir gerettet. Dann sind wir vor dieser drohenden Strafe, die da im Raum steht, sind wir verschont, weil wir glauben, weil wir dieses Blut annehmen. Und dann passiert was mit uns. Dann verändern wir uns. Römer 8, 11 bis 13. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Also das haben wir jetzt schon gehört. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Und jetzt geht es eben nicht um das, was nach dem Tod kommt, sondern das, was hier in diesem Leben schon passiert. Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Und das ist genau diese Kraft, die in uns wirkt. Und das ist jetzt was, wo wir sagen können, ich nehme das an, ich glaube das für mich und ich lebe da drin. Oder wo du sagst, ja, so bin ich halt. Ich weiß nicht, zu welcher Sorte Mensch du gehörst. Aber streich diesen Satz aus eurem Vokabular, so bin ich halt. Wir sind nicht dazu verdammt, so zu bleiben, wie wir sind. Gott nimmt uns, wie wir sind. Und wir müssen uns nicht verändern, bevor wir zu ihm kommen können. Wir müssen nicht erst heilig werden. Das ist was, was wir beim Abendmahl ganz oft betrachten. Wir müssen nicht Gott irgendwie gnädig stimmen, müssen nicht erst brav werden und heilig werden, bevor er uns annehmen könnte. Sondern wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Aber dann beginnt dieser Umgestaltungsprozess. Dann gibt Gott seinen Heiligen Geist in uns und der verändert uns. Und dann werden wir anders. Und dann kannst du plötzlich diese schlechten Gewohnheiten, gegen die du vorher vergeblich gekämpft hast, plötzlich kannst du diese schlechten Gewohnheiten lassen, kannst sie durch gute Gewohnheiten ersetzen und kannst ein anderer Mensch werden. Weil wir nicht mehr unter dem Zwang stehen, unserer selbstsüchtigen Natur nachzukommen, sondern wir können so leben, wie Gott es möchte. So, das war so dieser zweite Punkt. Der erste Punkt, es war wichtig für Jesus, weil Gott dadurch sein Leiden, sein Erlösungswerk bestätigt hat. Der zweite Punkt ist für uns wichtig, für unsere Erlösung, für unsere Hoffnung auf die Auferstehung und letztlich auch diese Kraft, die durch den Heiligen Geist in uns wohnt, die hilft uns, uns so zu verändern, wie Gott es möchte. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, was heißt es für die Welt? Auch für die Welt ist diese Kraft wichtig. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Was Jesus wollte war, und das ist das, was ich heute Morgen auf dem Friedhof weitergesagt habe und wo ich uns dazu ermutigt habe, dass wir diese Botschaft nehmen, diese Botschaft der Hoffnung, dass wir sie in die Welt raustragen. Gott hat uns diese Hoffnung nicht geschenkt, dass wir uns daran freuen und dass wir sie für uns behalten und dass wir sagen, ja super, wir sind erlöst und wir haben ewiges Leben und wir dürfen einfach wissen, dass wir, wenn wir sterben, ewiges Leben vor uns haben. Das ist nicht für uns bestimmt, dass wir das für uns behalten, sondern wir sollen das weitergeben. Es ist was, was alle Welt wissen muss. Es gibt so viele Menschen in unserer Stadt, oder dort, wo du wohnst, in deinem Dorf, an deinem Arbeitsplatz, in unseren Familien. Es gibt so viele Menschen, die nichts davon ahnen, in welcher schwierigen Situation sie sind, in welch großen Problemen sie eigentlich stecken und letztendlich aber auch nichts davon wissen, was für ein super Angebot auf sie wartet. Es ist, glaube ich, von der Bedeutung her auch nicht annähernd zu vergleichen, aber stellt euch vor, Ihr würdet morgen ist noch Feiertag, aber ihr würdet am Dienstag, ich weiß gar nicht, wenn die Prospekte rauskommen, aber jedenfalls, da würdet ihr so ein Prospekt von Aldi in die Finger bekommen und da steht drin, also am Donnerstag, oder am Donnerstag kommen die Angebote, glaube ich, kann ich sagen, genau. Also ab Donnerstag, da gibt's, und jetzt setz ein, was du willst, da verkauft Aldi Thermomix für 100 Euro. Wäre das ein gutes Angebot? Oder? Ja, okay. Oder einen super schnellen PC für 50 Euro oder ein Auto für 200 Euro oder ein Urlaub, 14 Tage in Malediven, Vollpension, All-Inclusive für einen Fuffi. Solche Angebote wären da drin. Dann würdest du den Prospekt nehmen und den bei dir in die Tasche stecken und wenn das rauskommt, dann sind die Angebote weg. Das heißt, du würdest es niemandem erzählen, oder? Oder was würdest du machen? Du würdest Facebook und WhatsApp und Twitter und was weiß ich, du würdest die Drähte glühen lassen und allen deinen Freunden sagen, hast schon gehört bei Aldi, da gibt's ein super Angebot. Und dann würden die Leute, die zu dir sagen, du, ich finde es ganz schön aufdringlich. Du schickst mir hier Facebook und WhatsApp und was weiß ich. Habe ich dich darum gebeten? Habe ich dir gesagt, du sollst mir sagen, was es bei Aldi gibt? Ich finde es aufdringlich von dir. Oder? Niemand wird so reagieren. Die würden doch alle sagen, ja, du, ich habe jetzt gerade einen Thermomix gekauft, der war ein bisschen teurer. Brauche jetzt eigentlich nicht noch einen zweiten, vielleicht als Ersatzteillager oder so, aber da wird niemand auf die Idee kommen zu sagen, wie kannst du bloß, musst du mir jetzt und. Aber wenn wir das Evangelium weiter sagen, wenn wir den Leuten sagen, du hör mal, lass dich retten von Gott und das kostet noch nicht mal 50 Euro, das ist umsonst. Und du bekommst dafür nicht bloß einen Thermomix, du bekommst ewiges Leben. Und seltsamerweise finden wir das seltsam. Warum würden wir das seltsam finden, all unsere Freunde auf Facebook oder sonst irgendwie mitzuteilen, du hör mal, ich weiß nicht, ob du schon gewusst hast, aber da gibt es was umsonst. Super, absolut super Angebot. Und wir denken, und die Leute finden es auch seltsam, dass wir ihnen sowas erzählen. Aber eigentlich ist es nicht seltsam. Und deswegen brauchen wir diese Kraft, die in uns wirkt und die uns hilft, unseren Schweinehund zu überwinden, die uns auch hilft, das Angebot auch entsprechend zu verpacken. Ich möchte uns das ganz kurz noch ein bisschen zeigen. Also, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden als auch den Griechen, haben wir gerade gelesen. 1. Korinther 2, 4 und 5. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Und Geschwister, das ist meine feste Überzeugung, wenn wir nur das Wort predigen und nur das weitersagen und nur sagen, so ist es, das ist auch gut und natürlich machen wir das. Aber Gott hat von Anfang an, der hat auch nicht zu seinen Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, damit nachher alles ist wie vorher. Nein, da geht es um Kraft. In Erweisung des Geistes und der Kraft, was passiert da? Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Nämlich, die habe ich rausgestrichen. Nämlich, da passieren Heilungen, da passieren Zeichen, da passieren Wunder. Warum? Weil das den Menschen hilft, zuzuhören. Vor allem wir als Ekklesia haben das vor, jetzt muss ich immer mal wieder rechnen, vor 60 Jahren, eigentlich auch so selber erlebt. Da war ein Mann, der von Gott die Gabe bekommen hatte, mit den Menschen zu beten, und es sind gesund geworden. Das war nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht war nicht, du kannst gesund werden. Und Hermann Zeiss, dem war es nicht so furchtbar wichtig, dass die Leute gesund werden, sondern das war ein Vehikel, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Und der hat die größten Hallen gefüllt. In Ulm die Donauhalle, die war ohne Werbung voll. Und die Menschen wollten kommen. Warum wollten die kommen? Weil sie das Evangelium hören wollten? Nee, die wollten sehen, wie Kranke gesund werden. Die wollten womöglich selber geheilt werden. Und nebenbei haben sie das Evangelium gehört. Und viele haben sich bekehrt und haben sich entschieden. Und so war das bei Jesus. Meint ihr, die Leute sind Jesus nachgelaufen, weil er so schön gepredigt hat? Klar, er hat anders gepredigt wie die anderen. Er hat in Vollmacht gepredigt und das hat die Leute fasziniert. Aber wir haben es am Palmsonntag gehört. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Palmsonntag war ich in Ulm, also habe ich es nicht hier gesagt. Aber die Leute waren am Palmsonntag da, weil sie gehört hatten, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat. Die waren nicht bloß deswegen gekommen, weil Jesus so toll war und weil sie von ihm überzeugt waren, sondern sie waren gekommen, weil sie das Wunder gesehen hatten. Und das ist was, wo wir uns ganz neu danach ausstrecken sollten. Ja oder nein, wir können die Wunder nicht machen. Wir haben sie nicht in unserer Verfügungsgewalt. Aber es ist, was uns Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ich glaube, du hast so überzeugt, groß geschrien. Das ist eine große Kraft, eine gewaltige Kraft. Und die Kraft wirkt in uns. Dann lass uns doch den Glauben haben, dass Gott uns benutzt, um große Dinge zu tun. Darf man schon mal Halleluja sagen. So, jetzt habe ich das vorher schon gesehen. Das ist ein Punkt, den möchte ich auch nicht ausklammern. Paulus sagt, um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. So weit, so gut. Aber jetzt, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Weniger attraktive Botschaft, aber auch biblisch. Und wir haben uns dazu entschlossen, das Passahlamm, so wie wir es am letzten Donnerstag gehört haben, nicht bloß die Lendenstücke und die Schenkel und sowas zu essen, sondern eben auch die Unterschenkel und den Kopf und die Eingeweide und alles. Wir können uns die Botschaft nicht so raussuchen, wie uns das gefällt. Und das gehört einfach auch dazu. Die Kraft, die in uns wirkt, die ist auch dazu da, damit wir sein Leiden mit ihm teilen können. Und auch das habe ich heute Morgen dort am Friedhof gesagt. Natürlich ist der Tod besiegt und natürlich hat Jesus gewonnen. Und trotzdem sterben Menschen, die uns wertvoll sind. Und trotzdem müssen wir selber sterben. Und trotzdem müssen wir mit Krankheit umgehen. Und solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wird sich daran nichts ändern, Geschwister. Ja, wir beten mit Kranken. Ja, Menschen werden gesund. Hin und wieder, nicht so oft, wie wir das möchten. Aber es passiert. Und trotzdem, das Leiden, das kommt aus unserem Leben erst dann weg, wenn Jesus wiedergekommen ist. Dann wird er alle Tränen abwischen. Es wird kein Leiden mehr geben, keine Schmerzen, kein Geschrei. Bis es soweit ist, müssen wir damit umgehen. Und da wird uns die Kraft, die er uns gibt, helfen. Wir haben zurzeit so einen Fall, möchte ich fast gar nicht sagen, aber so jemand in unserem Bekanntenkreis, der an Krebs leidet und der nicht behandelt werden will. Weil er sagt, ich habe die Hoffnung auf die Auferstehung. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Aber für ihn ist dieser Punkt, ich glaube, dass da was Besseres kommt, so wichtig, dass er sagt, ich will das Leiden hier nicht verlängern. Aber seine Angehörigen, für die bricht jetzt eine ganz schwierige Zeit an. Zu sehen, wie dieser Mensch leidet, wie dieser Mensch Schmerzen hat, ihm nicht helfen zu können. Zu sehen, wie dieser Mensch verfällt und den Weg allen Irdischen gehen wird. Und aus dieser Spannung kommen wir, solange wir hier auf dieser Welt leben, nicht raus. Aber wir beten für die Kraft, für diese Familie. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in ihnen mächtig und die kann ihnen die Kraft geben, damit richtig umzugehen. Und damit bin ich jetzt am Ende angelangt. Wir lassen diese Punkte nochmal ein bisschen Revue passieren, dass sie einfach so in unsere Herzen reinfallen. Für Jesus war diese Kraft wichtig als Bestätigung von Gott, dass Gott dieses Opfer angenommen hat, dass die Schuld bezahlt ist. Für uns ist es wichtig, weil unser Glaube drauf beruht, weil unsere Vergebung drauf beruht und weil unsere Auferstehung, weil diese Auferstehung von Jesus das Pfand ist für unsere Auferstehung und weil es unser Leben verändert. In dieser Kraft kann sich unser Leben verändern. Und für die Welt ist diese Kraft dazu da, damit wir Zeugen sind, die in Kraft diese Botschaft weitergeben. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Ostern dieses Jahr einfach auch mal von der Seite seht, dass ihr nicht nur sagt, so an Ostern ist alles gut geworden, an Ostern hat Jesus gewonnen und der Sieg ist da und jetzt Halleluja und jetzt können wir uns darüber freuen, sondern dass wir uns einfach auch sagen, okay, wir möchten bereit sein, Zeugen dafür zu sein, und es weiterzusagen. Wir möchten damit rechnen, dass Gott uns Menschen in den Weg stellt, denen wir diese Botschaft weitergeben sollen. Der Paulus sagt mal, seid allezeit bereit, von der Hoffnung Zeugnis abzulegen, die in euch ist. Vielleicht ist es nicht dein Ding, so auf die Leute zuzugehen und sagen, ich kenne dich zwar nicht, aber hast du schon gewusst und so und so und so. Aber bete doch dafür, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt. Und bete dafür, dass du diese Gelegenheiten nutzen kannst. Bete dafür, dass du, wenn es dann soweit ist, einfach diesen Draht nach oben hast und ein offenes Ohr für den Heiligen Geist, dass du das Richtige sagen kannst, um den Menschen, dem du gegenüberstehst, einfach was zu sagen, was ihn anspricht, was sein Herz berührt und was ihm oder ihr hilft, sich auf den Weg zu machen, Gott zu suchen oder vielleicht diesen Weg abzuschließen und Gott zu finden. Und lasst uns doch auch damit rechnen, dass Gott uns gebraucht. Ja, Gott hat viele Wunder durch die Apostel getan. Ja, es gibt Menschen, die sind besonders begabt dafür. Aber in meiner Bibel steht, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Gibt es solche hier? Ihr wisst jetzt, was kommt, gell? Jetzt gehen die Hände nicht so schnell hoch, aber das sind die Zeichen, die denen folgen, die da glauben. Und jetzt könnte ich nochmal zurück, aber ich glaube, ich brauche zu lange, um die Folie wieder zu nehmen. Vorher haben wir gesehen, dass die Kraft, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die diejenigen rettet, die glauben. So, und wenn du diese Errettung für dich haben willst, dann bist du jemand, der glaubt. Und denen, die glauben, also das wär's in dem Fall auch du, wenn du gerettet bist, denen werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie. So, jetzt wer traut sich's? Kranke rein, kommt vor, ist nicht das Erste, aber Tode auferwecken haben wir. Dämonen austreiben. Neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, ne, nicht drauftreten, hat Jesus gemacht, aufheben. Genau, wenn sie Tödliches trinken, wird sie nicht schaden. Also wird mir eigentlich so reichen für den Anfang. Oder? Wäre schon mal nicht schlecht so, nur zum Anfang. Die größeren Dinge können dann ja noch kommen. Denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Also habt doch mal den Mut zu erwarten, dass Gott was tut. Er tut es vielleicht nicht immer, vielleicht muss er auch nicht immer, aber rechnet doch da mal damit, dass er dich gebraucht. Dass Gott einen Kranken heilt, weil du mit ihm betest. Dass Gott einem Menschen neue Hoffnung schenkt, weil du ihm was gesagt hast. Dass Gott eine Ehe wiederherstellt, weil du vielleicht irgendwas Hilfreiches gesagt hast oder für diejenigen gebetet hast. Dass irgendwas passiert, was menschlich gesehen nicht normal ist, weil du irgendwie beteiligt warst. Lass uns doch damit rechnen, dass diese Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dass die in uns wirksam ist. Amen. Amen. Der Herr ist auferstanden.